Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesregierung und Länder treffen gemeinsam Vorbereitungen für eine breit angelegte Impfaktion gegen das Coronavirus. Das Bundesgesundheitsministerium hat die Landesregierungen aufgefordert, für eine flächendeckende Verteilung Impfzentren zu benennen, an die ein Präparat geliefert werden kann. Um einen Großteil derjenigen zu versorgen, die geimpft werden wollen, ist nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Spahn etwa ein halbes Jahr nötig. Noch gibt es allerdings keinen zugelassenen Impfstoff. Im Kampf gegen Corona soll aber der Mund-Nasen-Schutz eine wichtige Säule bleiben.
Masken muffeln auf der Spur. Wie hier in Nürnberg kontrolliert die bayerische Polizei schwerpunktmäßig, ob Vorschriften eingehalten werden. Es drohen Bußgelder von bis zu 250 Euro. Ergebnis: Die meisten würden sich vorbildlich verhalten, aber
jedem Maskenmuffel muss klar sein, wer bewusst keine Maske trägt oder Mund und Nase nicht ausreichend bedeckt, dem drohen saftige Geldbußen oder Verwarnungen. Der Schutz der Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger steht an erster Stelle.
Die gestiegenen Infektionszahlen bringen Städte an ihre Grenzen. Gesundheitsämter in Großstädten kommen bei der Kontaktverfolgung kaum nach. Eindringliche Mahnungen.
Wir wissen, dass die Infektionszahlen von heute eben auch schon widerspiegeln, wie es in 14 Tagen, 3 Wochen auf den Krankenhausstationen aussehen kann. Und eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden, das ist und bleibt unser oberstes Ziel. Die Lage ist ernst.
Entspannen könnte die Situation irgendwann ein Corona-Impfstoff. Geforscht wird daran intensiv, doch ein konkreter Termin zur Zulassung ist noch nicht in Sicht.
Wir gehen weiterhin davon aus, dass ein Impfstoff frühestens zu Beginn des kommenden Jahres verfügbar sein wird. Der wird auch natürlich noch nicht für alle verfügbar sein.
Für die Impfungen treffen Bund und Länder bereits Vorbereitungen. Im Gespräch sind Impfzentren für die Zeit, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht.
Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland bleibt hoch. Nach dem bisherigen Höchstwert gestern liegt die offizielle Zahl heute nur knapp darunter. Das Robert-Koch-Institut spricht von 11.242 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Allerdings könnte die Gesamtzahl höher liegen, weil es bei der Datenübertragung technische Probleme gab. Mit vielen Ansteckungen steigt auch die Zahl der Covid-Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden. Noch gibt es für sie aber ausreichend Betten.
Auf den deutschen Intensivstationen hat sich die Zahl der Covid-19-Patienten in den vergangenen 2 Wochen mehr als verdoppelt. Seit Ende September ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen. 1.122 Covid-19-Patienten müssen aktuell auf den Intensivstationen behandelt werden. In Frankreich, eines der derzeit am stärksten betroffenen Länder in Europa, steigt die Zahl schon seit Ende August auf 2.310. Zum Vergleich: Im Frühjahr lagen in Deutschland und auch in Frankreich etwa 3-mal so viele Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. Weil sich zuletzt wieder mehr ältere Menschen angesteckt haben, rechnen die Intensivstationen hierzulande mit einem weiteren Anstieg. Auch mit mehr schwerkranken Covid-19-Patienten. Sie müssen vergleichsweise lange behandelt werden. Jeder Vierte muss mehr als 15 Tage auf der Intensivstation liegen. Zum Vergleich, mehr als 9 Tage sind es bei der Grippe. Die Intensivstationen haben sich auf einen weiteren Anstieg vorbereitet. Von den insgesamt 29.498 Intensivbetten sind aktuell 3,8% durch Covid-19-Patienten belegt. 26,4% der Intensivbetten sind noch frei. Zusätzlich können 12.717 Betten innerhalb einer Woche aufgestellt werden, falls die Intensivstationen an ihre Grenzen kommen sollten. Dafür gibt es aber derzeit noch keine Hinweise.
In Brüssel haben Krankenhausbeschäftigte mit einer Spontandemonstration auf die sich zunehmend verschärfende Lage aufmerksam gemacht. Es würden immer mehr Patienten mit einer Corona-Infektion eingeliefert. Jeder zweite Patient werde mittlerweile aus diesem Grund behandelt. In Krankenhäusern drohe ein Personalnotstand. Teile Belgiens gehören zu den am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Regionen Europas.
Touristen aus deutschen Corona-Risikogebieten dürfen nun auch wieder nach Schleswig-Holstein reisen. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat das entsprechende Beherbergungsverbot gekippt. Nach Ansicht der Richter besteht eine dringende Notwendigkeit, schwere wirtschaftliche Nachteile für die betroffenen Betriebe abzuwehren. Zudem seien Ansteckungen mit dem Coronavirus in Hotels eher selten. Die zweite und letzte TV-Debatte vor der Wahl zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden verlief deutlich sachlicher als das erste Fernsehduell. Dazu trugen auch die strengeren Regeln der Organisatoren bei, sowie die Möglichkeit, den Kandidaten jederzeit das Mikrofon abzudrehen. Ein zentrales Thema war die Corona-Krise.
Treten Sie nicht wieder so aggressiv auf, das verschreckt die Wähler. Dies hatte Trumps Team dem Präsidenten geraten und der zeigte im zweiten TV-Duell, dass er auch zuhören und Respekt zeigen kann. Das erste Streitthema, Trumps Corona-Krisenmanagement. Wer für so viele Tote verantwortlich ist, sollte nicht mehr Präsident der USA sein. Es ist nicht meine Schuld, dass das Virus hierher kam, auch nicht Joes. China ist schuld. Eine Maskenpflicht würde er einführen, sagt Biden. Trump habe bis heute keinen Plan zur Eindämmung der Pandemie. Dann bezichtigen sich die Kontrahenten gegenseitig der Korruption. Ich mache kein Geld mit China, keines mit der Ukraine, Sie schon. Ich habe noch nie in meinem Leben auch nur einen Cent aus dem Ausland eingenommen. Das zweite Duell läuft deutlich zivilisierter ab. Durch eine Stummschalttaste am Mikrofon wird das Dazwischenreden eingedämmt. Die Moderatorin hat die Kandidaten recht gut im Griff. Beim Thema Rassismus wird es dann doch persönlich. Er ist einer der rassistischsten Präsidenten der modernen Geschichte. Er gießt Öl in jedes rassistische Feuer. Ich bin der am wenigsten rassistische Mensch hier, auch wenn ich gar nicht alle sehen kann. Ich bin die am wenigsten rassistische Person in diesem Raum. Blitzumfragen sehen am Ende Joe Biden als Sieger, wenn auch nicht so klar wie beim letzten TV-Duell. Die große Frage ist heute, ob Trumps beachtlicher Auftritt bei diesem TV-Duell den Umfragevorsprung seines Herausforderers zu verringern hilft. Denn die meisten Wähler haben schon vor geraumer Zeit entschieden, für wen sie stimmen wollen. Und rund 50 Millionen US-Bürger haben sogar schon gewählt, etwa 35 Millionen per Briefwahl und trotz Pandemie gut 15 Millionen persönlich im Wahllokal.
Eine erneute Verschärfung des Abtreibungsrechts hat in Polen massive Proteste ausgelöst. Das Verfassungsgericht des katholisch geprägten Landes hatte gestern entschieden, dass künftig ein Schwangerschaftsabbruch selbst bei einer schweren Schädigung des Fötus verboten sein soll. Erlaubt bleibt er nur nach einer Vergewaltigung oder bei Gefahr für Leib und Leben der Schwangeren. Während Staatsführung und Bischöfe die Entscheidung begrüßten, gab es am Abend in Warschau erneut Demonstrationen.
Nach dem Urteil des höchsten polnischen Gerichts kehrt keine Ruhe ein. In Posen, in Breslau und in Warschau demonstrieren viele junge Menschen trotz Corona. Das Polizeiaufgebot ist groß.
Wir sind um 200 Jahre zurückgeworfen worden. Wir bewegen uns in keine gute Richtung. Deshalb musste ich kommen.
Das verstößt gegen Menschenrechte. So etwas sollte im 21. Jahrhundert in einem europäischen Staat nicht passieren. Der Auslöser. Das polnische Verfassungsgericht hatte Schwangerschaftsabbrüche auch dann verboten, wenn Fehlbildungen festgestellt werden. Jetzt sind nur noch Abtreibungen erlaubt, nach einer Vergewaltigung, bei Inzest oder falls das Leben der Mutter gefährdet ist. Der Antrag beim höchsten Gericht wurde von 119 Abgeordneten eingereicht, mehrheitlich von der Regierungspartei PiS. Im katholisch geprägten Polen hatten sie ihren Wählern versprochen, das Abtreibungsrecht zu verschärfen. Bis jetzt war die Fehlbildung des Fötus der häufigste Grund für eine Abtreibung in Polen. Bei den Abtreibungsgegnern Jubel. Heute ist Polen ein Beispiel für Europa, ein Beispiel für die Welt. Wir lassen uns von niemandem den Marsch nach links diktieren und die Möglichkeit, Menschen systematisch umzubringen. 2019 gab es rund 1.100 legale Schwangerschaftsabbrüche in polnischen Krankenhäusern. Frauenrechtlerinnen schätzen die Dunkelziffer auf 150.000. Sie befürchten, künftig könnten noch mehr Frauen im Ausland abtreiben oder mit Medikamenten allein zu Hause. Polen hatte ohnehin eines der strengsten Abtreibungsgesetze in der EU. Für morgen sind bereits neue Demonstrationen angekündigt.
Nach jahrelangen erbitterten Kämpfen haben sich die Bürgerkriegsparteien in Libyen auf einen Waffenstillstand verständigt. Vertreter der Regierung in Tripolis und des abtrünnigen Generals Haftar unterzeichneten unter Vermittlung der UN eine Vereinbarung, die sofort, landesweit und ohne zeitliche Begrenzung gelten soll. Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 ringen die Konfliktparteien in dem nordafrikanischen Land um die Macht. Bundesinnenminister Seehofer will nach dem tödlichen Angriff auf Touristen in Dresden prüfen lassen, ob künftig wieder Abschiebungen nach Syrien möglich sein sollen. Ein Sprecher seines Ministeriums hatte zuvor darauf verwiesen, dass die Innenministerkonferenz den Abschiebestopp bis zum Jahresende verlängert habe. Der tatverdächtige Syrer war der Polizei bekannt und wurde vom Verfassungsschutz überwacht.
Dresden, Anfang Oktober. Zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen werden mit einem Messer angegriffen. Einer stirbt. Der Beschuldigte, ein Syrer, der seit 2017 als Gefährder eingestuft war. Auch wenn der Verdächtige zuvor schon vor Gericht stand, eine Abschiebung war nicht möglich. Juristen erklären.
Wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass in Syrien Folter droht, dass es in Syrien keine sicheren Landesteile gibt, dann geht das leider nicht, weil so schwer das vielleicht zu akzeptieren fällt, auch Terroristen darf eine Demokratie nicht abschieben, wenn ihnen Folter droht.
Das zuständige Gremium, die Innenministerkonferenz. Bislang hat sie sich gegen Abschiebungen nach Syrien ausgesprochen. Jetzt gibt es Streit.
Das Schutzinteresse unserer Bevölkerung muss höher bewertet werden als das individuelle Schutzinteresse. Das heißt, Gefährder und Straftäter müssen dann auch abgeschoben werden, auch wenn in Ländern bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen.
Ich stimme ihm nicht zu. Wir haben seit 10 Jahren keinen verlässlichen Lagebericht aus Syrien mehr bekommen. Wir wissen, dass die Lage außerordentlich brisant ist, gerade für Regimegegner von Assad, und dazu gehören Islamisten nun einmal auch.
Der Bundesinnenminister auf Lösungssuche.
Es ist ja nicht immer nur die Alternative, in befriedete Bezirke ihrer Heimat zurückzuführen. Es ist ja auch noch das Thema der stärkeren Überwachung in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist auch das Thema der Abschiebungshaft. All dies müssen wir wirklich jetzt vorurteilsfrei angehen.
Deutschland pflegt keine diplomatischen Beziehungen mit dem Assad-Regime in Syrien. Ohne Ansprechpartner vor Ort dürften Rückführungen allein aus organisatorischen Gründen äußerst schwierig werden.
Das Landesverfassungsgericht in Brandenburg hat das sogenannte Paritätsgesetz gekippt. Damit sollte eine Erhöhung des Anteils von Frauen im Landesparlament erreicht werden. Die Richterinnen und Richter bewerteten es in mehreren Punkten als verfassungswidrig. Die Vorgabe, auf den Wahllisten abwechselnd Frauen und Männer zu nominieren, verstoße unter anderem gegen die Organisationsfreiheit und die Chancengleichheit der Parteien. Eine ähnliche Regelung war bereits im Juli vor dem Verfassungsgerichtshof in Thüringen gescheitert.
Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst haben auch heute kein Ergebnis gebracht. Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgebern wollen die Gespräche morgen in Potsdam fortsetzen. Gibt es weiterhin kein Ergebnis, drohen erneut Streiks, etwa in Kliniken oder Kitas. Die Arbeitgeber bieten 3,5% mehr Lohn bei einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Gewerkschaften fordern 4,8% für 1 Jahr, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 24. Oktober.
Morgen überwiegt noch Tiefdruckeinfluss mit wechselhaftem und teilweise windigem Wetter, aber am Sonntag sorgt hoher Luftdruck vielerorts für goldenes Oktoberwetter. Heute Nacht gibt's vor allem im Osten und Süden teilweise kräftige Regenfälle, auch einzelne Gewitter sind möglich. Im übrigen Land hier und da noch Schauer, aber auch größere Wolkenlücken. Am Alpenrand morgen zunächst noch Regen, sonst im Süden und Osten recht freundlich. Im Westen und Nordwesten gibt's mehr Wolken und einzelne Schauer. Heute Nacht 12 bis 10 Grad, im Bergland meist nur einstellige Werte. Morgen 12 bis 17 Grad, am Oberrhein ist die 20-Grad-Marke nicht fern. Am Sonntag nach Nebelauflösung in der Südosthälfte oft sonnig, im Nordwesten und Westen windig, wolkig und sich langsam ostwärts ausbreitender Regen. Die neue Woche beginnt unbeständig und deutlich kühler.
Um 21.45 Uhr meldet Ingo Zapparoni sich mit diesen Tagesthemen. Hoffnung auf den Impfstoff, wie sich die Gesundheitsämter für die Verteilung rüsten. Und Bands ohne Bühne, die Sorgen der Veranstaltungsbranche in der Corona-Krise. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.